Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Glück auf. Ach, ich dachte, das würde man hier noch sagen im Ruhrgebiet. Also da, wo ich herkomme, sagt man das. Ich komme hier aus Bergkamen, das war mal die größte Zechenstadt Europas. Da habe ich ganz lange gewohnt, bin evangelisch-freikirchlich aufgewachsen und bin dann 1997 nach Wiedenest zur Bibelschule gegangen und seitdem lebe ich in Wiedenest. War erst angestellt im Forum Wiedenest für die Jugendarbeit zuständig und seit 7 Jahren bin ich Pastoralreferent der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest, also einer EFG, so wie ihr. Und von da darf ich ganz herzliche Grüße bestellen. Vielen Dank für die Einladung. Ich war tatsächlich schon ein paar Mal hier, ich glaube insgesamt 4 Mal, einmal im ganz alten Gebäude, dann nebenan, weil hier irgendwie renoviert wurde und heute zum ersten Mal hier auf dieser Kanzel. Ich war zwar schon mal hier, habe irgendein Geschenk überreicht, das war auch hier in dem Raum. Also vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße von meiner Gemeinde. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und freue mich, dass ihr eine gute Predigt hören wollt. Ich hoffe, sie inspiriert euch. Ob sie gut ist, müsst ihr ja beurteilen. Aber es geht ja manchmal gar nicht bei Predigten um gut oder schlecht, sondern ob sie was mit mir macht, ob ich was davon mitnehmen kann in meinem Alltag. Und ich würde gerne mit einer biblischen Geschichte anfangen, die ich so ein bisschen verfremdet habe. Wenn ihr bibelfest seid, vielleicht seid ihr das ja, könnt ihr ja mal überlegen, um wen es geht hier. Besser hätte es gar nicht laufen können. Er saß mit so einem kühlen Drink auf seiner Veranda und dachte so über sein Leben nach und nahm einen guten Schluck und dachte sich, boah, bin ich gesegnet, ja, es ist alles super, ich bin so richtig vom Glück verwöhnt. Da war zunächst seine große Familie, seine Frau hatte ihm unglaubliche 7 Söhne und 3 Töchter geboren, 10 Kinder muss man sich mal reinziehen, ja, und in der Gesellschaft, in der er lebte, waren Kinder was Besonderes, Kinder galten noch was, das war nicht asozial, sondern das war der Hammer, wer viele Kinder hatte, der war gesegnet, der hatte Zukunft. Ja, und bei 10 Kindern hatte er natürlich reichlich Zukunft. Alles war gut. Der konnte die ernähren, weil er eine riesige Viehzucht hatte. Riesige Herden, Schafe, Rinder, Esel, die durchzogen das Land. Und wem gehörte das Land? Ihm? Ja, also es war alles gut. Und nebenbei, so als Hobby, besaß er noch einer der besten Kamelzuchten des Landes. Kamele waren ja im Nahen Osten schon lange der Renner. Und er hatte da aufs richtige Pferd bzw. Kamel gesetzt. Und hatte eine super Zucht aufgebaut und war so irgendwie nebenbei zum größten Arbeitgeber der Region aufgestiegen. Seine Arbeiter verdienten gut, ne? Er galt als guter Chef, alles war super und es lief alles erst rein und deswegen goss er nochmal nach, packte nochmal 2 Eiswürfel ins Glas und nippte. Und er sprach ein stilles Dankgebet. Ich meine, ist ja klar, ne? Mit so einer Bilanz, da kann man auch mal beten und auch mal Gott Danke sagen. Ist natürlich leicht, wenn man alles hat und alles läuft wirklich super. Jetzt war das aber bei ihm tatsächlich so, das ging tiefer. Das war keine Floskel, sondern er glaubte wirklich an Gott und er war auch davon überzeugt, dass alles, was er hatte, letztendlich ein Geschenk war, was er bekommen hat von Gott, was er verwalten durfte. Also das ist nicht sozusagen auf seinem Misthaufen gewachsen, sondern Gott hat ihm das anvertraut. Es gehörte ihm, aber von Gott gekommen. Und deswegen war er wirklich dankbar. Jetzt bewegte ihn kurz eine Frage, was wäre wohl, wenn alles das, was er jetzt so hatte, ne? Kinder, Haus, Herden, Kamele, wenn ihm das jetzt weggenommen würde, wenn jetzt ein Unglück passieren würde, was wäre dann wohl? Wenn er pleite gehen würde, wenn ein Schicksalsschlag ihn treffen würde, wie wäre er dann drauf? Wäre er noch dankbar? Aber meine Güte, ja, es gab jetzt nun wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen, mit einem Glas in der Hand, bei schönem Wetter auf der Veranda. Wo war das Problem? Was er leider nicht wusste, war, dass im Hintergrund eine riesige Verschwörung gegen ihn anlief. Das hat er gar nicht mitbekommen. Eine teuflische Verschwörung. Und das Ziel dieser Verschwörung war es, ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen, ihn dem Halt zu nehmen, ihm seiner Freudigkeit zu rauben und vor allen Dingen ihn von Gott wegzubringen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir sehen mal die erste Folie. Sein Name, von dem ich hier rede, war Hiob. Hiob lebte vor ungefähr 3000 Jahren irgendwo in der Ecke, wo heute Syrien und Israel liegen. Und in unserem heutigen Sprachgebrauch hat sich ja auch dieses Wort der Hiobsbotschaft gehalten. Wir kriegen eine schlechtere Nachricht. Wenn einer eine Hiobsbotschaft kriegt, dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Und das kommt daher, weil die Geschichte von Hiob quasi mit lauter negativen Botschaften anfängt. Also erst war alles gut. Man kann sich das so wirklich so ungefähr vorstellen, wie ich das paraphrasiert habe. Aber danach bricht das Unglück über sein bisher völlig erfolgreiches Leben wie ein Tsunami, wie eine Monsterwelle über ihn herein. Und er kriegt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und wir lesen das mal in Hiob 1, die Verse 13 bis 19. Und der Schreiber dieses Buches, der hat es auch so dramatisch aufgebaut. Eines Tages waren die Kinder Hiobs wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Knecht zu Hiob gelaufen und meldete: Wir waren gerade mit den Rindern beim Pflügen und die Esel weideten ganz in der Nähe. Da sind plötzlich Beduinen aus Saba über uns hergefallen. Sie haben alle Tiere mitgenommen und deine Knechte mit dem Schwert erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon ein anderer und sagte: Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und Ziegen und ihre Hirten getötet. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon der Nächste und sagte: Drei Horden von Nomaden haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Und er hatte noch nicht ausgeredet, da kam ein Vierter und sagte: Deine Kinder waren im Haus deines Ältesten zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Sturm von der Wüste her und packte das Haus an allen vier Ecken. Es ist über den jungen Leuten zusammengebrochen und hat sie alle erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Ey, wie krass ist das? Innerhalb von 5 Minuten die komplette Existenz zerstört. Und das war noch gar nicht alles. Denn die Verschwörung sagte: Naja gut, jetzt ist so alles so, seine Rahmenbedingungen sind ja jetzt kaputt, ne? Aber wir wollen jetzt ihn auch nochmal so persönlich treffen. Er ist ja noch gesund, ne? Jetzt fangen wir mal an und machen ihn auch körperlich fertig. Und deswegen kommt es noch dicker, er wird krank. Und in Hiob 2, Vers 7 liest man dann: Er war von Kopf bis Fuß damit bedeckt, und zwar mit Eitergeschwüren. Er setzte sich mitten in einen Aschehaufen und kratzte mit einer Scherbe an seinen Geschwüren herum. Das ist ekelhaft. Tiefer kann man nicht sinken. Und in diesem Moment, so am absoluten Tiefpunkt, alles kaputt, Körper im Eimer, kommt seine Frau. Und die fragt ihn: Willst du eigentlich Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Die hatten wohl nicht so eine gute Ehe, die beiden. Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage. Was macht man in so einer Situation, ne? Was würdest du denn machen, wenn dir alles genommen wird oder nur ein Teil? Und dann sitzt du da in deinem Scherbenhaufen von irgendwas und jemand fragt dir: Wo ist denn jetzt dein Gott? Was willst du denn jetzt? Wo ist denn jetzt deine angebliche Stabilität? Ist alles den Bach untergegangen? Der Teppich ist dir doch unter den Füßen weggezogen werden. Und dann ist das schon die Frage: Ist dann der Gott der Bibel, der uns in der Bibel vorgestellt wird, ist das noch unser Halt? Ist Jesus dann immer noch unser Freund, ne? Mit dem wir so durchs Leben gehen und ein bisschen Worship hören und so, weil ja schön und so. Ist er noch unser Herr und Meister in diesem Moment? Und ich weiß nicht, vielleicht machst du gerade ja so eine Phase durch oder vielleicht gar nicht du selber, aber du kennst jemanden, der so eine Phase durchmacht. Dem ist irgendwas Schlimmes passiert oder dir selber ist was Schlimmes passiert. Wir haben verschiedene Möglichkeiten von Klaus gerade schon gehört. Und das Interessante ist ja, in Deutschland, ich glaube, da sind wir auch eine der wenigen Nationen, die das so gut können, muss das ja noch nicht mal im Real Life, im normalen Leben passieren, sondern es reicht ja, wenn das in unserem Kopf passiert. Ja? Was alles passieren könnte. Im Ausland redet man, müsst ihr mal googeln, ne, von der sogenannten German Angst. Ja, dass die Deutschen ein Volk sind, die eine Art German Angst entwickelt haben, weil die sich, obwohl eines der reichsten Länder der Welt, Die ganze Zeit Sorgen um irgendetwas machen. Wir sind Sorgenweltmeister im Grunde genommen. Ne? Kann man vielleicht stolz drauf sein, aber ich weiß es nicht. Nee, ne? Ja? Und deswegen muss ja noch niemals was Schlimmes passieren. Wir ahnen aber, dass wir jederzeit den Halt verlieren könnten. Ein paar Beispiele. Irgendein fanatischer Terrorist zündet eine Bombe und wir sind gerade dummerweise in der Nähe. Kann ja passieren. Irgendeine Terroristengruppe kommt irgendwie an atomares Material und setzt es ein. Hui. Der Brexit, ne? Die kriegen das nicht hin. Das stürzt Europa ins Chaos. Es gibt eine neue Finanzkrise. Du wirst beim Biken vom Auto umgenietet und stirbst. Letzte Woche war ich auf einer Beerdigung von jemandem, denen ist das so passiert. In Cham, auf der Bundesstraße. Einfach umgemäht. Tot. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Wir verhauen eine wichtige Prüfung. Zum Beispiel das Zentralabitur. Oder die zum dritten Mal nachgeschriebene Klausur im Studium. Und wir schaffen den nicht. Und unser Studientraum ist vorbei. Wir verlieren unseren Job und sind arbeitslos. Eine Freundschaft geht kaputt oder noch schlimmer, eine Ehe. Vielleicht deine eigene. Oder die deiner Eltern. Was ein Drama. Eine schwere Krankheit sucht dich heim. Oder jemanden aus deiner Familie. Die Diagnose haut dich weg. Die Lebensmittel werden teurer. Dein Hauskredit platzt, weil in 5 Jahren dummerweise die Zinsen steigen und du hast falsch abgeschlossen. Dein Laden läuft schlecht. Oder du bist einfach nur alt. Ja, das Problem haben wir ja alle, ne? Ja, du wirst alt. Was ist im Alter? Ne? Wenn du 80 bist und merkst so, klappt nicht mehr so ganz. Ja, ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich kann nicht mehr richtig denken. Vielleicht wirst du, verkalkst du. Das passiert ja vielen Menschen. Immer mehr, weil wir immer älter werden. Wer hält dich im hohen Alter? Was macht man da? Wer ist da, wenn du alt bist? Wer kümmert sich, wenn du nur noch alleine bist? Oder immer schon alleine warst und keine Verwandten hast? Was machst du dann? Wo kriegst du dann deinen Halt? Also man kann schon sagen, ne, selbst wenn gar nichts Schlimmes passiert, ne, alt werden wir alle, deswegen den Halt zu verlieren irgendwann im Leben, das ist fast nicht aufzuhalten. Ne? Man kann sagen, sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Das ist wirklich so. Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Ganz krass hat das ja ein Mann erlebt, der heißt Samuel Koch. Vielleicht kennt ihr den, der ist so ein bisschen prominent. Samuel Koch, der war so 20 und hat bei Wetten, das war eine Fernsehsendung, die gab es so vor 10 Jahren noch. Ja, da saß immer ganz Deutschland vor dem Fernsehapparat. Das war damals auch noch üblich, weil es gab noch kein Netflix und kein YouTube. Ja, da versammelte sich quasi die Familie ums Feuer. Das war der Fernseher und guckte Wetten, das 15 Millionen Deutsche. Und Samuel Koch hatte eine Wette angemeldet, dass er mit so Sprungstiefeln auf ein fahrendes Auto zurennen kann und dann abhebt und drüber springt. Ja, und boah, alle so, boah, ist ja der Hammer, ne, voll cool. Das hat der 1000 Mal gemacht, das hat der trainiert, das konnte der. Der hat das auch vor der Sendung trainiert. Ne? Aufs Auto zurennen mit den Sprungstiefeln, Sprung ab, aufs Auto, hinten wieder weiter. Ne? Und Applaus. Nur dummerweise ist das einmal schief gegangen, und zwar in dem Moment, wo man live auf Sendung war. Ich weiß nicht, vielleicht hat es einer von euch gesehen sogar. Ja, wir eben, einige nicken, ja. Der junge Mann, ne, der das kann, rennt aufs Auto zu, springt, das geht auch, und kommt falsch auf. Alle verwirrt, Thomas Gottschalk, man wusste jetzt gar nicht, was man machen sollte. Und dann am Ende stellte sich raus, also nach der Sendung, dass er einfach falsch aufgekommen ist, weil er den Halt nicht richtig bekommen hat und er war querschnittsgelähmt und ist seitdem querschnittsgelähmt. In der Folge hat dann Thomas Gottschalk mit Wetten, das aufgehört. Hinterher wurde Wetten, das dann ganz eingestellt. Es gibt keinen echten Halt. Wir können ja auch nicht die ganze Zeit, kann man jetzt fragen, wieso macht der sowas? Ja, ja, aber Leben ist risikoreich. Ne? Du gehst auf die Straße. Ja? Also das Einzige, was man machen könnte, ist im Haus sitzen zu bleiben. Nur wer sagt dir nicht, dass da ein Flugzeug draufkracht oder nebenan irgendwas hochgeht. Also es gibt immer Risiken, die wir aus. Es gibt keinen echten Halt. Und vielleicht denkst du jetzt, sag mal, wen haben die denn da eingeladen heute Morgen? Da kommt der da aus diesem Nest, ja, Wiedennest, und verbreitet hier eine Panik in Dümpten. Geht's noch? Ja, es gibt doch Lösungen. Was hat der denn? Ja, ist doch ganz einfach hier, gibt doch Versicherungen. Ja, du kannst doch vorsorgen. Es gibt doch Horoskope. Ne? Ich weiß nicht, was du für Versicherungen hast. Als ich zum ersten Mal mit Versicherung konfrontiert wurde, war ich 1. Weil mein Vater war Versicherungsmakler. Ne? Versicherungen waren immer schon wichtig in meinem Leben. Ich habe auch ganz viele. Ja? Nur das Nötigste natürlich. Ne? Und die sind echt gut teilweise. Ne? Zum Beispiel, was ich echt wirklich jedem empfehlen kann, ich kriege da kein Geld für, ne? Der ist schon in Rente, mein Vater, ist eine Privathaftpflichtversicherung. Kostet nur 90 Euro und wenn du 4 Kinder hast, so wie ich, ein Segen, so eine Versicherung. Ja? Musst du haben. Beim Auto ist sie ja Pflicht. Ne? Also man kann sich schon absichern. Ne? Ganz toll sind auch Lebensversicherungen. Das Blöde ist nur, dass man davon selber nichts hat. Ja, die Familie schon. Und dann merken wir schon so, ja, man kann sich absichern, aber auch nicht wirklich. Ne? Oder ich hatte letzte Woche den Sturmschaden. Das ist natürlich gut, wenn ich eine Versicherung habe, die den Sturmschaden bezahlt. Den Ärger habe ich trotzdem, die Renovierung. Genau, es ist reingeregnet, es tropfte. Also Versicherungen sind gut, aber nicht lebenssichernd. Wissen wir alle, ne? Ja, dann gibt's die Vorsorge. Wenn du heute 16 bist, dann wird Zeit für dein erstes Rentenkonto. Mein Sohn, der hat vor 2 Jahren eine Lehre angefangen als Industriemechaniker und der kam nach 3 Wochen zu Hause mit so einem Rentenvertrag und fragte, Papa, guck mal, soll ich das jetzt unterschreiben? Ich dachte mir so, boah, bis 67, da sind ja noch 60, 50 Jahre. Wollen wir jetzt schon einen Rentenvertrag abschließen? Ne? Aber da sind die Deutschen sind da so gepolt, ne? wir müssen vorsorgen, damit wir im Alter Halt haben. Und jeder weiß, ey, man kann doch eigentlich nur auf Sicht fahren, was weiß ich denn, was nächstes Jahr ist. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, und dann setzt du aufs falsche Produkt und dann hast du irgendwann mit 30 wieder kein Geld, dann kündigst du deine Rentenversicherung, lässt du dir auszahlen, dann fängst du wieder von vorne an. Also wenn man nicht Beamter ist, dann ist das mit diesen Rentenversicherungen, zumindest in meiner Biografie, immer auch nicht so einfach. Naja, und dann gibt's die Horoskopa, das ist so eine Sonderlösung. Viele Leute lassen sich ja von Wahrsagern beraten oder gucken hier Astro TV. Ne? Kannst du den ganzen Tag hier einige nicken? Ne? Kannst du dir da die genau? Ja, ne? Du kannst ja auch dein individuelles Horoskop erstellen. Da denkst du, hä? Ja, hör mal doch. Wer macht denn sowas? Was glaubt ihr denn, wie viel steuerpflichtige Pastoren es in Deutschland gibt? Oder wie viele Pastoren oder Priester gibt es in Deutschland? Das weiß man ja, weil die zahlen ja Steuern. Deswegen kann man das statistisch erfassen. Was glaubt ihr, wie viel es gibt? Schwierig, ne? Ich sag's einfach mal. Es gibt 35.000 Leute wie ich, die quasi im kirchlichen Dienst sind und Steuern zahlen. 35.000 in Deutschland. Und was schätzt ihr, wie viele Wahrsager es in Deutschland gibt? Nee, 2 Millionen, das wäre zu viel. 90.000. 90.000, also 3-mal so viele Wahrsager. Ja, ist das jetzt richtig? Aber deutlich mehr. Ja, ich glaube, 3-mal so viele Wahrsager wie Pastoren. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so, ja, da gibt es so ein paar Blöde, die das machen. Das machen echt ganz viele Menschen. Ja, ist in jeder Zeitschrift, in jeder Tageszeitung, siehst du ein Horoskop. Leute verlassen sich darauf, weil sie irgendwie versuchen, das Leben im Griff zu kriegen. Und ich denke, wir merken so, die ersten beiden Sachen, ja, kann man machen als Christ jetzt so die dritte, das ist Quatsch, ne? Aber viele machen das. Und weil wir eigentlich wissen, dass es in diesen ganzen Lösungen, dass das keine echten Lösungen sind, gibt es so verschiedene Lebensentwürfe. Die kann man tatsächlich sogar statistisch, empirisch nachweisen. Es gibt so Forschungen über Lebensentwürfe. Ich habe einfach mal 3 mitgebracht. Ne? Das eine sind so die Loser, die sagen, es hat keinen Zweck mehr. Und davon gibt es ganz viele in Deutschland. Da gibt es mehrere Millionen Leute von. Die haben aufgegeben. Die sitzen den ganzen Tag vom Fernseher oder vom Internet. Die arbeiten auch nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch so eine relativ hohe Sockelarbeitslosigkeit, ne? Obwohl Vollbeschäftigung ist. Das sind Leute, manche sind natürlich auch krank, ne? Aber es gibt auch Leute, die haben aufgegeben. Die haben wirklich aufgegeben. Die sagen so, es hat keinen Zweck mehr, Alkohol. Bei mir geht jeden Tag jemand am Haus vorbei und geht nach Aldi und fährt kistenweise Bier nach Hause und trinkt die. Ja, weil er keine Perspektive mehr hat und weil er da auf der Sucht drauf ist. Es gibt ganz viele Menschen. Ist schade, muss man helfen. Dann gibt's die eine Gruppe, die ist so ein bisschen sympathischer und da, ich glaube, davon gibt's die ganz viele in Deutschland, das sind die Ignorierer, in der Studie nennt man die Hedonisten. Die sagen, Moment mal, ich bin 20 und das die beste Zeit meines Lebens, die kommt jetzt, die ist so bis 50, ne, mit Botox kriege ich das vielleicht noch auf 65 gestreckt, ja? und ein paar Schönheitsoperationen, aber diese 30 bis 45 Jahre, das ist mein Leben. Das Leben ist kurz und in dieser Zeit, da muss ich jetzt das Beste rausholen. Ich will die tollste Karriere, ich will die geilsten Karren, ich will den besten Sex mit möglichst vielen Sexpartnern, weil ich nur dieses kleine Leben habe, den besten Whisky, die besten Zigarren, den besten Urlaub. Auf Teufel komm raus. Ja, weil ich eben nur diese kurze Zeit habe, das Leben ist kurz, deswegen muss man es genießen. Da ist ja auch was dran. Ne? Nur wenn das alles ist, dann würde ich sagen, da ist ein bisschen wenig. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die dementsprechend auch viele Christen, das sind die Gestalter. Die sagen, Mensch, Kerl, diese Welt, die geht vor die Hunde. Was da im Jemen los ist, in Syrien und in anderen Ländern der Welt. Wir müssen was tun, in Deutschland müssen wir dem Elend begegnen. Wir müssen was machen, wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Wir müssen was tun, wir müssen die Gesellschaft gestalten. Und die leben sozusagen mit dem Wunsch, die Welt zu verbessern. Und das ist sehr edel und das ist sehr gut. Die Schwierigkeit, die ich mit diesem Entwurf habe, ist, was ist denn das letzte Ziel von dem Ganzen? Gibt es eine Perspektive darüber hinaus? Wo führt das denn hin? Da bietet das Christsein natürlich eine Antwort, weil da kommt ja der Friedefürst, der bringt ja Frieden, der bringt ja ein neues Reich. Aber wenn du diese Antwort nicht hast, dann ist es ein reiner Gestaltungswunsch oder auch Wut oder Wille. Ist immer noch gut, aber es hat auch keine nachhaltige Perspektive. Und damit sind wir beim Tod. Ne? Was ist mit dem Tod? Irgendwann kommt der Tod, da kann ich nicht mehr losen, da kann ich nicht mehr ignorieren, da kann ich auch nicht mehr gestalten. Und dann stehe ich vor der Frage, die ich beantworten muss. Und deswegen sagt ein großer Leiter des Alten Testamentes, der hat ein Lied geschrieben und dieses eine Lied ist uns überliefert in den Psalmen. Und der rät uns und sagt, lasst uns erkennen, wie kurz unser Leben ist. Was die Hedonisten, sag ich mal, verstanden haben, ne, damit wir zur Einsicht kommen, damit wir überlegen, wie wir unser Leben gestalten. Und ich erweitere jetzt mal, wo wir halt herbekommen. Was kommt nach dem Leben hier? Was kommt nach dem Tod? Das ist eine ganz wichtige Frage, die beschäftigt viele und viele auch nicht. Aber wir müssen sie letztendlich beantworten. Und der Klaus hat es schon gesagt, wir sind natürlich in der Kirche, was wäre denn unsere Antwort? Oder ich weiß gar nicht, was unsere Antwort ist, ich kann ja eigentlich nur meine Antwort sagen. Meine Frage heute Morgen ist, könnte Gott dein Halt sein oder ist er dein Halt? Und zwar wird ja in dem Moment Folgendes deutlich, die Lösung liegt nicht in einer Religion, die Lösung liegt nicht in einer Kirche oder einer Konfession, sondern die Lösung liegt in einer Person. In der Person des lebendigen Gottes, von dem die Bibel sagt, das ist der, der er ist. Das ist der Lebensbegleiter, derjenige, der Menschen liebt, der sich kümmert. Und meine These heute Morgen, die haue ich jetzt mal hier so raus in der Kirche, ist ja auch nicht schwer. Sicherheit und Halt finden wir nur bei dem lebendigen Gott. Ja, aber ist das so? Hält, ne, das ist ja eine These jetzt. Ne, jetzt kannst du eine andere Meinung haben, haben wir eine Antithese, vielleicht kriegen wir eine Synthese hin, weiß ich jetzt nicht, aber du musst dich damit auseinandersetzen, stimmt das? Oder wenn du glaubst, das stimmt, lebst du auch so? Das wäre ja dann die nächste Frage. Erzählen kann man ja viel, aber lebt man denn auch so? Ne? Interessant finde ich, dass Samuel Koch das scheinbar ähnlich sieht. Samuel Koch hat in einem Interview kurz nach seinem Unfall 2011 Folgendes gesagt. Er sagte, als Kind habe ich Gott als Beschützer gesehen, als jemand, der mich beflügelt. Durch den Unfall so ausgebremst zu werden, hat mich tief schockiert. Und dann sagt er, dennoch gibt es für mich zum Glauben an Gott keine Alternative. Gott hat wohl andere Prioritäten als körperliche Unversehrtheit. Es gibt für ihn wohl Wichtigeres, als sich bewegen zu können, auch wenn es mir schwerfällt, das so zu sagen. Ja, merkt man schon so, in diesen kurzen Sätzen, ne, der Mann hat nachgedacht. Es ist nicht leicht, es ist schwer zu durchdenken, aber für ihn gibt es keine Alternative zum lebendigen Gott. Wie war das dann zwei Jahre später, 2013, sagt er Folgendes, mein Glaube hat sich intensiviert, in Teilen relativiert, aber im Ganzen gefestigt. Das heißt, er geht sogar so weit, dass sein Glaube zu Gott ist stärker geworden. Das ist eine interessante. Und in einem Interview jetzt vor ungefähr einem Jahr im Südkurier oder in einem Bericht über ihn wird geschrieben, auch Kochs Verhältnis zu Gott hat sich nach anfänglichen Zweifeln intensiviert. Vorher sei Gott für ihn das Sahnehäubchen, nice to have gewesen. Inzwischen sei Gott die Teigmasse. Ja, er sagt also, Gott ist die Teigmasse meines Lebens. Der hat alles durchdrungen. Eine steile Aussage für jemanden, der sowas erlebt hat. Und deswegen würde ich sagen, wenn man das so nimmt, dann glaube ich, dass er das bestätigen würde. Sicherheit und Halt finden wir nur bei dem lebendigen Gott. Ich möchte das gerne nochmal persönlich untermauern, weil man kann ja viel erzählen als Pastor. Aber ich möchte auch sagen, ich habe das persönlich so erlebt. Ich habe mich nämlich irgendwann mal entschieden, ne, mein Leben mit Gott zu leben. Da muss man ja, ne? Da kann man ja nicht von den Eltern erben oder so, ne? Sondern man muss ja irgendwann mal als Mensch eine eigene Entscheidung treffen. Glaube ich das jetzt eigentlich? Ja, Kirche oder Freikirche oder das, was meine Eltern immer erzählen. Irgendwann muss man überlegen, glaube ich das? Und ich habe irgendwann mal gesagt, jawohl, ich glaube Gott. Ich glaube an Jesus Christus und deswegen lasse ich mich auch taufen. War eine bewusste Entscheidung als Teenager. Ja, und dann merkte ich aber, dass ich das mit 18 nochmal neu entscheiden muss. Und ich merke, wie ich das immer wieder entscheiden muss. Und wahrscheinlich muss ich das auch noch ganz oft neu entscheiden. Ich hatte verschiedene Situationen in meinem Leben. Die härteste war sicherlich 2010. Da kriegte ich eine Diagnose und musste ins Krankenhaus. Und da wusste man nicht, da lag ich mehrere Tage im Krankenhaus. Und da wusste man nicht, ist der jetzt kurz vorm Abnippeln? Ne? Hat er jetzt einen ganz schweren Krebs? Oder ist es was Harmloses? Und dann haben die gesucht und gesucht. Und dann liegst du da und überlegst dir mit 40, jo, was ist das jetzt? Ne? Kann ich gehen? Weil die Wahrscheinlichkeit war eher so, dass es was Schlimmes war. Und dann war ich in der Krankenhauskapelle in Gummersbach und oben in der Krankenhauskapelle war so ein Hirte mit den Schafen. Ne? Und da habe ich gemerkt so, das ist ein gutes Bild. Ich bin ein Schaf und Schafe werden manchmal krank. Ne? Aber der Hirte ist bei mir. Und ich habe beschlossen, dass ich durch diese Situation, dass ich an Gott dranbleibe, dass ich meinen Halt weiter in Gott suche. Habe ich so damals aufgeschrieben, habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Ne? Als Mensch wird man immer krank. Man kann es mit Gott oder ohne Gott tun. Ja, ist ja letztendlich meine Entscheidung. Krank werden wir alle. Die Frage ist meist mit Gott oder meist ohne Gott. 2012 hatte ich eine schwere berufliche Krise. Ich hatte einen alten Job gekündigt und einen neuen Job wieder abgesagt. Und dann hing ich in der Luft, ne, mit 4 Kindern. Ja, und wenn du selber gekündigt hast, kriegst du kein Arbeitslosengeld. Hatte aber gerade ein Haus gekauft. Ne, also das war ganz schwierig. Ich hatte körperliche Ausfallerscheinungen. Psychosomatik nennt man das, glaube ich. Ne? Und was macht man in so einer Situation? Da war wieder die Frage. Mache ich mir jetzt selbst Vorwürfe die ganze Zeit? Rege ich mich über Gott auf oder über andere? Oder sage ich, nein, in dieser Situation will ich auch Gott vertrauen? Oder als mein jüngster Sohn geboren wurde, der kam mit einer ganz kleinen Behinderung auf die Welt, da musste ich das auch wieder neu durchbuchstabieren. Also ich merke, an verschiedenen Stellen meines Lebens muss ich das immer wieder durchbuchstabieren. Und vielleicht geht dir das ähnlich. Und die beste Aussage der Bibel dazu ist für mich ein Song aus dem Alten Testament. In der Bibel sind ja so ein paar Songs überliefert und das wäre wahrscheinlich so ein Nummer-1-Hit gewesen, von einem berühmten König geschrieben, König David, ein israelitischer König, der hat ein Lied geschrieben, der ist bekannt als Psalm 23. Und dieser Psalm 23, der macht deutlich, was für einen Plan Gott mit uns hat und warum Gott auch ein Halt sein kann. Dieses Lied beschreibt ja das Leben, wie das Leben so ist. Und der fängt also an und sagt, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, ich bin ein Schaf, Gott ist der starke Hirte, mit der geht mich, der führt mich. Und weil das so ist, weil der Hirte an meiner Seite ist, deswegen leide ich schon mal gar keine Not, denn der Hirte ist ja da. Ne? Also ich kann Not leiden, aber der Hirte ist immer da. Also deswegen wird die Not nie so groß. Und jetzt bringt dieser Hirte mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Ja, vielleicht war das der coole Mallorca-Urlaub. Ich weiß nicht, ob man da gut Urlaub machen kann, aber Sauerland. Nehmen wir das Sauerland, ja, der schöne Sauerland-Urlaub. Oder vielleicht hattest du eine Auszeit an der Nordsee oder warst in den USA. Du kriegst neue Kraft. Ne, du hast was geschafft. Auf sicheren Wegen leitet er dich. Dafür bürgt er mit seinem Namen. Er zeigt dir deine Berufsausbildung. Er hilft dir durchs Abitur. Er zeigt dir den richtigen Partner. Er ist an deiner Seite. Er führt dich durchs Leben. Und dann gibt es aber auch diese andere Seite des Lebens und muss sich auch durchs finstere Tal. Ja, es gibt nun mal im Leben finstere Täler. Ja, da geht's echt, da wird's dunkel. Da wird man krank. Da hat man die Prüfung verhauen. Da hat man eine Beziehungskrise. Da platzt der Hauskredit, was alles passieren kann. Und dann sagt dieser Songschreiber hier, ich fürchte kein Unheil, denn du Herr, du bist ja bei mir, du bist ja der Hirte an meiner Seite. Das heißt, du gehst mit mir da durch. Das wird aber auch deutlich, wir machen keinen Umweg, sondern wir gehen da durch, wir müssen da durch. Du schützt mich und führst mich und das macht mir Mut. Ja, nicht weil ich das in den Griff kriege oder so, sondern weil du bei mir bist. Ne? Das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde, ne, da deckst du mir einen Tisch, ne? Meine Hochzeit, meine Silberhochzeit, meine goldenen Hochzeiten, ja. Was weiß ich, was man feiern kann, ja. Da wird fett aufgefahren, da wird eine richtige Fete gemacht. Als, ja, da, und dann schenkst du den Becher voll ein, ne, da denkst du voll, das reicht jetzt, nein, noch mehr. Ja, den besten Whisky, den 18 Jahre alten. Und noch zwei Eiswürfel oben rein. Und wenn du Alkoholiker bist, dann Coca-Cola mit Eis. Ja, also Gott verwöhnt uns ja auch manchmal so richtig nach Strich und Faden, ne? Und dann, als Gast nimmst du mich bei mir auf, schützt mir den Becher ran. Vorhin haben wir das Ende des Lebens beschrieben. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Der Pilger kommt quasi am Tempel an und darf jetzt ein Leben lang bei Gott bleiben. Und deswegen ist dieser Psalm mein Lieblingslied. Leider ist die Melodie nicht mehr bekannt, weil ich das persönlich erlebt habe. Und ich würde sagen, aus meinem Leben kann ich das bestätigen. Sicherheit und Halt finde ich nur bei dem lebendigen Gott. Und jetzt kommt es aber, und ich glaube, dass es vielen Christen in Deutschland auch so geht, dass wir das wieder vergessen. Ich auch. Ich vergesse, dass Gott mich absichert. Ich vergesse, dass er mit mir geht. Und deswegen komme ich immer wieder in so eine Sorgenspirale. Immer wieder fange ich an, mich um mein Leben selber zu kümmern. Wir sollen uns ja auch kümmern, aber immer wieder denke ich, es kommt auf mich an. Und gerade wir Deutschen sind da gefährdet. Und deswegen ist diese Aussage von Matthäus 6 ganz wichtig. Da sagt Jesus ja, Matthäus 6, 19, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Meine These, die habe ich jetzt nicht auf der PowerPoint heute Morgen, ist, dass gerade wir Christen hier ein Problem haben. Die deutsche Kultur, wenn man so will, die Leitkultur, die ist, schaff was, werde was, schaffe Werte. Investiere in Besitz, sicher dich ab. Und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Es ist aber nicht in Ordnung, wenn man darauf sein Leben baut. Und da müssten wir als Christen jetzt eigentlich eine Gegenkultur bilden. Ne? Der Unterschied ist eigentlich, wenn ich so lebe, dann sage ich, mein Reich komme. Ne? Mein Besitz, mein Haus, meine Karriere. Ne? Oder lebe ich und sage, dein Reich komme. Das ist ein Unterschied. Und in dem Moment unterscheiden wir uns von der Gesellschaft. Und da sind wir sind eine Gegenkultur als Christen. Ne? Wir leben anders. Das wird Auswirkungen auf unser Spendenverhalten zum Beispiel haben. Ob wir Geld abgeben können oder nicht. Das wird Auswirkungen auf unser Sorgenverhalten haben. Sorgen wir uns die ganze Zeit hier um unseren Besitz oder sagen wir, es kommt alles von Gott, der Herr hat's gegeben. Ja? Oder nicht? Das ist nur ein ganz kleiner Unterschied. Also ist Jesus die Nummer eins oder bin ich die Nummer eins? Das ist eine Frage, die wir immer wieder stellen müssen. Und daran wird sich entscheiden, ob wir einen Unterschied machen in unserem Leben oder nicht. Und da sind wir sehr herausgefordert, als Christen anders zu leben, weil wir natürlich von unserer Kultur geprägt sind. Wer so lebt und sagt, dein Reich komme, ich weiß nicht, ob du Pokerspieler bist, ne? Aber wenn du das bist oder wenn du es auch nicht bist, beim Pokern gibt es die Situation, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht, ne? Dann, oder auch, sag ich mal, das beste Blatt hat, dann kann man all in gehen. Das heißt, du kannst alles, was du hast, setzen. Und das ist eigentlich das, was Christen machen. Ne? Die gehen all in. Die setzen, die schieben alles, was sie haben, schieben sie zu Jesus, inklusive Leben, Leib und Familie und sagen, hier, deins. Ja, dein Reich komme. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Und da sind wir herausgefordert. Wirklich herausgefordert, das anders zu leben, als das unsere Gesellschaft macht. Und das Interessante ist ja, dass das ja alles nicht falsch ist. Häuser, schöne Autos, Urlaub, ist alles in Ordnung. Ne? Jesus sagt ja sogar, ja, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zuteil. Ne? Dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja? Das heißt, Christen können den ganzen Luxus im Grunde genommen haben, ja, und ihn vernünftig verwalten und haben sogar noch Gott, ne? Während derjenige, der nicht Jesus nachfolgt, der hat nur diesen Luxus. Ja? Aber das müssen wir immer wieder neu klarkriegen in unserem Kopf, sonst leben wir falsch. Zwei Mädchen steigen in die Straßenbahn ein. Eins trägt ein Shirt mit der Aufschrift Jesus. Ein Mann steht im Gang und spottet. Mit dem Quatsch bin ich fertig. Das Mädchen kontert. Sie brauchen das vielleicht nicht, aber ich brauche Jesus. Der Mann spürt Oberwasser. Man muss eben seinen Halt in sich haben. Das Mädchen kontert wieder. Lassen Sie uns das doch gleich ausprobieren. Halten Sie sich einfach in der nächsten Kurve an Ihrer Krawatte fest. Ja, muss man erstmal drüber nachdenken. Sie hatte die Lache auf ihrer Seite. Aber sie hatte sachlich recht. Halt liegt immer außerhalb. Und deswegen setze ich meinen Halt auf den lebendigen Gott. Ich komme zum Schluss. Wie hat Hiob eigentlich reagiert, als bei ihm alles den Bach runtergegangen ist? Als eine Hiobsbotschaft nach der anderen reinkam. Innerhalb einer Stunde war sein ganzes Imperium zerbrochen. Hat er sich umgebracht? Ist er von Gott abgefallen? Was hat er gemacht? Und was wir jetzt sehen, ist etwas, wo ich denke, boah, da will ich einmal hinkommen. Ja, die Aussagen, die jetzt kommen, die haben so eine Tiefe. Die sind so von Weisheit geschwängert, dass man nur den Kopf schütteln kann, gerade als Deutscher. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich den Kopf kahl. Das war eine Geste der Trauer, weil das war ja schlimm, was passiert war. Ne? Und dann warf er sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt gehe ich wieder von ihr fort. Der Herr hat gegeben, und der Herr hat genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut. Also was eine Aussage, alles kommt von Gott, alles geht zu ihm, es ist egal, es ist seine Sache. Ich bin ja all in. Und dann steht sogar danach noch, trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf, noch nicht mal das, dabei dürfen wir mit Gott ja hadern. Können wir auch die Psalmen nehmen. Man kann Gott auch mal so richtig, man kann auch mal richtig motzen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Wer motzt, der redet ja noch miteinander. Wer sich streitet, der redet immerhin noch miteinander. Das ist ja auch der Vorteil. Ne? Ja, und das dürfen wir natürlich als Christen auch. Aber Hiob, der hatte so eine Erkenntnis. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Luther. Hiob hält an Gott fest, sein Halt liegt woanders. Und dann kommt ja seine Frau, und das muss ganz krass gewesen sein, und sagt, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirbt. Und die Reaktion von Hiob, die ist jetzt noch mal eine Nummer härter. Aber Hiob antwortete, du redest ohne Verstand. Wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollten wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Ich finde diese Aussage noch mal viel härter als diese hier. Ne? Hiob geht sogar so weit und sagt, selbst das Böse, was kommt, nehme ich aus Gottes Hand. Da bin ich noch nicht, aber da will ich hin. Ich habe ja noch Zeit. Trotzdem, der Entschluss, das zu glauben, den kannst du heute Morgen neu treffen. Du kannst sagen, ich will diesen Entschluss erstmal nicht treffen. Oder du merkst vielleicht, ich will das wieder neu machen. Ich bin lange Christ, aber irgendwie bin ich abgekommen. Ich habe auf alles Mögliche gesetzt, aber ich bin eigentlich nicht mehr all in. Ich habe alles wieder rausgezogen oder sowas. Ich will das wieder neu setzen. Ich will wieder neu bei Gott sein. Und deswegen zum Schluss drei Fragen. Wir werden gleich ein Lied singen. Ich bitte die Band schon mal nach vorne, die dich so ein bisschen herausfordern und mich natürlich auch. Ist dein aktueller Halt, den du jetzt hast, ist der wirklich stabil? Auch im tiefen Tal, ne? Oder sogar auch im Tod? Könnte der lebendige Gott, der Ich bin da, der Begleiter, der Lebensbegleiter, der mit dir durchs Leben geht, Psalm 23, könnte der dein Halt werden? Und die dritte Frage ist, wo musst du wieder neu deinen Halt in Gott suchen? Kann ja sein, dass das passiert ist, dass du deinen Halt verloren hast. Und du denkst dir, wo muss ich wieder ran? Wo muss ich wieder meinen Halt suchen? Und damit das so ein bisschen, ich sag mal, plastischer wird, hat der Klaus hier mit seiner Familie Dübel bastelt. So ein Dübel, ne, der steht ja für Halt. Und ich wollte eigentlich nur Dübel haben, aber Klaus hat es sich nicht nehmen lassen und eine Schraube.